Willkommen bei der STP. Schön, dass Sie hier sind. Heute ist das Thema unseres Digitalks How to Whistleblowing, was auf Unternehmen und Sozietäten zukommt. Virtuell teilen die Referenten Herr Hartmut Renz und Herr Dr. André Chesney ihr Wissen und ihre Erfahrungen zu dem Thema Whistleblowing mit Ihnen. Moderiert wird der Digitalk von Professor Dr. Thomas Wegerich. Jetzt viel Spaß mit dem ersten Impulsvortrag von Herrn Hartmut Renz.
Ich würde ganz gerne das Thema Whistleblowing mit einem kleinen YouTube-Video beginnen. Knappe 2 Minuten, vielleicht auf den ersten Blick nicht gerade etwas, was sofort mit Whistleblowing in Verbindung gebracht wird. Aber mal schauen, wer weiß, was sozusagen sich hinter dem kleinen Filmchen verbirgt. Und würde jetzt, und ich gehe mal davon aus, ich habe das Recht sozusagen als Co-Host auch den Bildschirm zu teilen, würde ich jetzt dann auch machen. So, und ich hoffe mal, dass Sie alles das sehen, was da drauf ist, und auch hören.
A bitter cold, but sparkling clear morning at Cape Canaveral. Here at the last seconds of the countdown.
3, 2, 1, and liftoff. Liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower.
All the communications between the shuttle and mission control indicated everything was going fine. There was a sense of relief that the much-delayed flight was finally underway.
Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Engines throttling up, 3 engines now at 104%.
Challenger, go at throttle up.
Challenger, go at throttle up.
It happened just over 1 minute into flight.
1 minute 15 seconds, velocity 2,900 feet per second, altitude 9 nautical miles, downrange distance 7 nautical miles.
From mission control, silence. Then the bland, chilling report.
We have a report from the flight dynamics officer that the vehicle has exploded. Flight director confirms that. We are looking at checking with the recovery forces to see what can be done at this point.
Slow motion. A search effort couldn't begin for some 15 minutes after this. Debris, they said, just kept raining from the sky. The head of the space shuttle program had no explanations, just sorrow at the tragedy.
At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy with the explosion of the space shuttle Challenger approximately a minute and a half after launch from here at the Kennedy Space Center.
Computer-enhanced video shows the explosion in detail. One explosion appears to happen at the rear of the spacecraft, around the main engines, perhaps in one of the 2 solid rocket boosters. Then a blast higher up. The shuttle was instantly a blazing fireball. NASA has appointed a committee of top engineers and scientists to investigate the catastrophe. Orders have been issued to impound all records concerning the flight, down to the personal notes of all the flight controllers. Dan Molina, NBC News at the Johnson Space Center, Houston.
Hey, NBC.
So, da bin ich wieder. Leider kein sehr schönes Video mehr. Ruft immer noch sozusagen Gänsehaut und Schauer hervor. Das war ein Jahr, bevor ich Abitur machen durfte. Und Sie sehen es ein bisschen länger her. Aber das ist ein Whistleblowing-Fall. Jeder, der sich schon ein bisschen länger damit beschäftigt, weiß, dass das ein Whistleblowing-Fall ist, der nichts mit einer Bank zu tun hat, auch wenn ich sozusagen aus der Bankenszene komme, aber eine schreckliche Tragödie war und basierend auf einem fehlgelaufenen oder nicht vorhandenen Whistleblowing basiert. Für diejenigen unter Ihnen, die es nicht wissen, Challenger-Unglück 86, Sie haben es gesehen. Druck entstand aus Zeitgründen heraus, die Challenger nach oben zu bringen. Der Morgen, der geplant war, war vom Wetter her nicht gut. Es war zu kalt. Und ich würde es mal in der deutschen Sprache formulieren, so ein kleiner Gummidichtungsring, den man irgendwo kriegt für ein paar Euro 50, hätte ich jetzt beinahe gesagt, hat aufgrund der Kälte nicht richtig funktioniert und führte zu dieser Explosion, wobei 7 Menschen gestorben sind. Das ist ein Whistleblowing-Fall. Warum? Weil es Leute gab, Ingenieure, die gesagt haben, wir starten nicht. Das können wir nicht. Es ist zu kalt, die Dichtungsringe werden nicht halten. Und es wurde, wie es so schön neudeutsch heißt, overruled und gesagt, wir starten. Wir müssen starten, wir werden starten. Wir hören nicht auf diese Concerns, wie es so schön in Neudeutsch heißt. Das war der Grund für dieses Unglück. Das sozusagen zur Einleitung und die verbleibenden Minuten gerne sozusagen ein bisschen mehr in Richtung der Bankenszene und das, was wir sozusagen in unserer Philosophie mit dem Thema Whistleblowing tun, um genau solche Fälle, nicht in dieser Eklatanz natürlich, aber auch bei uns im Hause zu vermeiden. Ich habe mit Thomas besprochen, dass wir das Thema nicht ganz so juristisch aufbauen wollen, aber aus drei verschiedenen Blickwinkeln heraus, zumindest in meinem Slot, das Thema beleuchten wollen. Und ich fange mit dem ersten Block an, das wäre das Thema Awareness. Das zweite wäre das Thema Conduct Risk, also Verhaltensrisiko bezogen auf Whistleblowing-Themen. Und das dritte wäre, und das ist ein sehr wichtiges Thema, Eskalationskultur. Also wie funktioniert Kommunikation und Eskalation, sodass solche Fälle, wie ich sie gerade gezeigt habe, nicht vorkommen. Fangen wir an mit dem Thema Awareness. Awareness ist eine unserer wesentlichen Säulen in unserem sogenannten Conduct Risk oder Compliance Risk Framework, Compliance Risk House in Anführungsstriche. Und darunter verstehen wir, unsere Kolleginnen und Kollegen darauf aufmerksam zu machen, was richtig und was falsch ist, was für Regeln bestehen und was für Verhaltensweisen wir wünschen, dass die an den Tag gelegt werden. Und das hat nicht nur was mit Regulatorik zu tun, sondern auch mit ethischen, moralischen Grundsätzen. Der Code of Conduct ist da immer ein gutes Beispiel dafür. Und auch, wie werde ich sozusagen als Person innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer Bank, einer Investmentfirm, wir sind ein Broker-Dealer in Frankfurt, dazu angehalten, Dinge zu verstehen, um sie nachvollziehen zu können und sich an den Regeln zu orientieren. Und in diesem Awareness-Block verbirgt sich natürlich auch das klassische Thema von Compliance, also wie trainiere ich Leute richtig, wie sorge ich dafür, dass sie die Themen verstehen, um danach dafür zu sorgen, dass die Regeln und die Vorgaben auch eingehalten werden können. Dazu gehört auch, und es ist auch ein großes Thema, Compliance-Risiko-Appetit, den wir im Rahmen der Awareness natürlich auch definieren, bis zu welcher Grenze, bis zu welcher Verhaltensweise wir Dinge zulassen, bewusst zulassen und ein Risiko eingehen wollen, weil wir das Risiko für beherrschbar halten und wir für uns sagen, wir nehmen Risiko, wir sind eine Bank, wir sind ein Broker-Dealer, Risiko ist unser Geschäft, aber wir nehmen Smart Risks. Wir nehmen nicht jedes Risiko, sondern Dinge, die wir glauben, beherrschen zu können. Ich betone glauben, weil niemand kann immer mit Sicherheit vorhersagen, dass jedes Risiko absolut beherrschbar ist, wie man beispielsweise gerade in einem kleinen YouTube-Film gesehen hat. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um die Kommunikation innerhalb des Hauses auf die richtigen Beine zu stellen und um dann ins nächste Thema zu kommen, das Thema Verhaltensrisiko. Warum denke ich denn überhaupt über Whistleblowing-Kanäle nach? Also wo muss ich denn sozusagen bestimmte Themen hintransportieren, damit ein Verhalten vielleicht geändert wird, vielleicht aufhört, vielleicht niemals anfängt, weil es gerade sozusagen erst brodelte anzufangen. Und das Thema Conduct Risk hat natürlich auch etwas mit Integrität zu tun, also nicht nur mit Regulatorik, sondern mit integrem Verhalten. Das, was man zu meiner Zeit im Studium vielleicht noch gelernt hat als klassische Kaufmannsehre, ja, wo man noch keine Regeln brauchte, aber man wusste, wie man sich richtig verhalten muss, hat auch etwas mit einem integeren Business-Ansatz zu tun. Weiteres Thema ist natürlich, und es sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, nicht nur für Banken, auch für Industrie und für andere Unternehmen natürlich auch, behandelt einen Kunden fair. Behandelt ihn so, wie du es dir selbst für dich wünschen würdest. Zieh deinen Kunden nicht über den Tisch. Versuche ihm nicht, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Versuche ihn adäquat zu beraten. Alle diese Themen sind natürlich Teil eines Conduct Risk getriebenen Verhaltensframeworks in Anführungsstrichen. Das Thema Marktintegrität, jetzt kommen wir wieder ein bisschen mehr zum Bankenbusiness, natürlich, also keine Preise zu manipulieren, keine Märkte zu manipulieren, keine Preise nach oben zu ziehen, künstlich oben zu halten und. Alles das ist heute etwas, was gerade aus dem angelsächsischen Raum mittlerweile auch zu uns nach Kontinentaleuropa rüberschwappt in Bezug auf, wie steuere ich das Verhaltensrisiko, das Conduct-Risiko richtig. Die Kenner unter Ihnen werden es wissen, Market Abuse Regulation, alles das, was sich rund um Marktmanipulation dort abspielt, ist einer der wesentlichen Treiber dieses Conduct-Risiko-Ansatzes. Ein Klassiker sozusagen auch in der Compliance-Funktion ist, die Compliance-Interessen-Konflikt-Management-Ansätze so aufzustellen, dass die Interessenkonflikte möglichst vermieden, wenn sie nicht vermieden werden können, dann möglichst minimiert werden, um dann entsprechend das Interessenkonfliktpotenzial zulasten der Kunden, das ist ganz, ganz wichtig, gering zu halten, um dann natürlich auch die Geeignetheit unserer Produkte, unserer Dienstleistungen, unserer Beratungsansätze für den Kunden sicherzustellen. Das sozusagen kontaktrisikomäßig auf die zweite Säule gestellt. Und was ganz interessant ist, und ich glaube, dass es nicht in allen Häusern so ist, dass im Rahmen dieses Conduct-Risikos auch, und dann kommen wir jetzt auch gleich zu der dritten Säule, auch ein Misconduct bei uns definiert ist, also sprich ein Verhaltensrisiko, ein nicht richtig Verhaltensrisiko, das sich sinngemäß nennt Failing to Escalate. Lass mal ein bisschen wirken, wir spulen gedanklich zurück auf den Film. Failing to Escalate. Das heißt, eine Kultur zu schaffen, in der ich bereit bin als Mitarbeiter in alle Richtungen zu meinen Kollegen, zu meinen Untergebenen, zu meinen Chefs, zum Senior Management sprechen zu können, sprechen zu dürfen, Gehör zu finden, um dort sozusagen das Risiko, was ich persönlich sehe, und vielleicht ist es auch nur ein Bauchgefühl, aber das Risiko, was ich sehe, transparent zu machen, damit die Entscheider in die Lage versetzt werden, die ganzen Informationen zu bekommen, die wichtig sind, um eine finale Entscheidung zu treffen. Hätte, jetzt bewusst im Konjunktiv, der Ingenieur beim Space Shuttle Challenger Gehör gefunden, bei seinem Manager und ihn vielleicht überzeugen können, dann wäre das Challenger-Unglück nicht passiert. Hätte der Manager nicht auf ihn gehört und hätte sozusagen die richtige Eskalationspipeline bestanden. Jetzt sind wir beim Thema Whistleblowing, beim Thema Whistleblowing-Tool, beim Thema Whistleblowing-Stelle, hätte auch so ein Unglück vermieden werden können. Weil es dann eine neutrale Stelle gibt, die genau dann anschreitet, wenn der Manager versagt. Und genau darüber sprechen wir. Managementversagen in einer Richtung, in der ich eigentlich ein Risiko gezeigt bekomme als Manager und es nicht hören kann, nicht hören will oder bewusst überhöre. Und dieses Risiko, und jetzt sind wir beim Thema Verhaltensrisiko, Conduct Risk, Conduct Risk Steuerung, gilt es zu minimieren mit einer Maßnahme, die sich dann nennt Whistleblowing Hotline, Whistleblowing Stelle oder sämtliche Kanäle, die sie sonst zur Verfügung haben. Interne, externe Anwälte, Ombudsleute etc. pp. Das sind alles Maßnahmen, um dieses bewusst sozusagen gesteuerte Verhaltensrisiko zu minimieren, im Idealfall natürlich auch auszuschließen. Und wenn Sie sich jetzt dieses Conduct-Risiko nehmen und über diese Eskalationskultur mal nachdenken, dann kommt man relativ einfach dazu, dass es eine Verhaltensweise ist, eine positive Verhaltensweise, nämlich die Eskalationskultur zu haben und zu schaffen und den Kolleginnen und Kollegen die Möglichkeit zu geben, offen über Probleme zu sprechen, um genau dieses Verhaltensrisiko zu minimieren, um genau dieses Sanktionsrisiko zu minimieren, um diese Unglückssituation im Falle von Challenger vermeiden zu können. Das heißt, der wesentliche Treiber ist nicht unbedingt die Whistleblowing-Hotline an sich oder die Whistleblowing-Stelle an sich oder der Mensch, der die Information empfängt, sondern auf der Zeitschiene viel früher. Die Kultur dafür zu schaffen, zu besprechen, wo ein Risiko, ein Problem, vielleicht auch eine Misshandlung, eine Missbehandlung, ich sage jetzt bewusst Misshandlung, von Kolleginnen oder Kollegen stattfindet. Auch das ist ein Thema für natürlich eine Whistleblowing-Hotline, aber eben auch solche Fälle besprechen und eskalieren zu können. Wie man davor geschützt wird in Bezug auf vielleicht falsch getätigte Eskalation, da spricht mit Sicherheit Herr Cini gleich drüber. Aber wichtig ist mir zu sagen, eine Kultur zu schaffen, eine Diskussions- und Kommunikationskultur zu schaffen, in der jeder, wirklich Betonung auf jeder in der Lage ist, ein Risiko aufzudecken, ist extrem wichtig, um die Risiken zu minimieren. Und dann sind Sie sozusagen bei dem Tool dazu, die Whistleblowing-Stelle, die Whistleblowing-Hotline, gibt es entsprechende technische Lösungen dafür, eine davon ist hier mit an Bord. Und an dieser Stelle würde ich auch schon gedanklich in Richtung von Herrn Cheney leiten, weil ich glaube, dieser Dreiklang, um es mal vor Augen zu führen, Bewusstsein zu schaffen, Awareness, also sprich, sind alle in der Lage, die Risiken zu verstehen? Über was für ein Risiko sprechen wir eigentlich? Menschliches Versagen, Conduct-Risiko, Manager-Versagen. Und welche Kultur, welches Environment, welche Umgebung schaffe ich, um zuzulassen, dass ich darüber spreche? Das ist das, was ich gerne als Escalation Culture bezeichnen möchte. Bin froh, dass ich im Haus arbeite, in dem man sozusagen über Probleme sprechen kann. Ich kenne auch andere Häuser, wo sowas ganz gerne mal über Manager-Schienen nach unten gedrückt wird, nicht sozusagen in dem Extremfall des Challenger-Unglücks, aber auch da ist immer sozusagen die gelebte Hierarchie manchmal ein Hindernis für Eskalation. Aber diese Eskalationskultur zu schaffen, ist, glaube ich, auch Ihre Aufgabe in den Häusern. Wenn es funktioniert, ist es toll, weil dann hat man Teamgefühl, um Probleme gemeinsam zu lösen. Ganz herzlichen Dank für das Eingangsstatement. Back to you, Thomas.
Vielen Dank, dass du uns so in die Runde gebracht hast. Bevor ich gleich an den André weitergebe, gestatten Sie eine kurze Anmerkung in eigener Sache. Ich habe gerade erfahren, dass ich etwa 400 oder 500 Meter hinter einer oder neben einer Weltkriegsbombe sitze. Das ganze Viertel hier im Frankfurter Nordend soll wohl geräumt werden. Ich bleibe jetzt erstmal hier. Aber falls ich vor sechs diese wunderbare Runde verlassen sollte, sehen Sie es mir nach. André, bitte.
Ja, toi, toi, toi. Dass du die Runde, wenn du sie dann verlässt, aus eigenem Antrieb verlässt und nicht, weil du musst. ja, vielen Dank, Herr Renz. Ich hatte eben gerade ein bisschen technische Probleme. Hier hatten wir nämlich zwar keine Bombe, sondern bis vor kurzem einen großen Stromausfall hier im Düsseldorfer Norden. Und seitdem funktioniert das Internet irgendwie immer so, wie es gerade will und nicht, wie wir wollen. Deshalb weiß ich nicht, Herr Renz, wie oft Sie gesagt haben, dazu wird Herr Zesny gleich noch was sagen. Ich fühle mich unter Druck gesetzt. Ich hoffe, ich enttäusche.
Nur einmal und zum Ende hin.
Sehr gut. Ich versuche, Frau Kumaritscher, mal meinen Bildschirm freizugeben.
Klappt doch wunderbar.
Ja. Ah, super. Das ist doch das erste Mal, dass heute technisch was klappt. Perfekt. Also, erstmal vielen Dank für die Einladung. Lieber Thomas, liebe Kollegen von SCP, Whistleblowing ist in aller Munde. Keiner weiß, ob dieses Gesetz kommt, das Hinweisgeberschutzgesetz. Die Koalition scheint sich nicht einig zu sein. Dazu komme ich gleich noch ganz kurz. Ich selber bin Rechtsanwalt und leite bei Heuking die Abteilung für Wirtschafts- und Steuerstrafsachen und für Compliance, Corporate Compliance, Corporate Criminal Litigation machen wir hier. Und dazu gehört natürlich auch die Beratung von Unternehmen bei der Einführung von Hinweisgebersystemen. Und daneben bin ich Vertrauensanwalt für das eine oder andere Unternehmen. Das ist eine große blaue Versicherung dabei, eine große rote Versicherung, mehrere kleinere Unternehmen. Und deshalb haben wir schon ein ganz gutes Gefühl dafür auch, was bei Unternehmen über Whistleblower-Hotlines reinkommt oder auch nicht reinkommt. Und das hat in der Tat, Hartmut Renz, wahnsinnig was mit dem zu tun, was Sie gerade zum Schluss gesagt haben, nämlich mit der Kultur. Wir haben Mandanten, da kommt wirklich jahrelang gar nichts rein. Und das sind so große Unternehmen, bei denen ich weiß, das kann nicht daran liegen, dass da alles stimmt, sondern das ist eine Kulturfrage. Aber ich komme da. Aber dann gibt es Unternehmen, da kommt fast jeden Tag was rein. Ob das dann relevant ist oder nicht, ist mal was anderes. Aber die Mitarbeiter zu motivieren, ist sicherlich wichtig. Warum? Vor- und Nachteile einer Whistleblower-Hotline. Ganz kurz ein bisschen ins Kleingedruckte. Aber das Allerwichtigste steht auch wie immer ganz oben. Sie als Unternehmen müssen natürlich sensibilisiert werden für unbekannte kritische Sachverhalte, für Dinge, die irgendwo rumschlummern, die Sie nicht erkennen oder nicht erkennen können, als Leiter Recht, als Leiter Compliance, als Geschäftsführer, als Abteilungsleiter, weil sie irgendwie auf den unteren Ebenen schlummern oder gemacht werden. Damit ist eine Whistleblower-Hotline, hat eine Frühwarnsystemfunktion. Sie müssen erkennen, wo stimmt was nicht. Eine Whistleblower-Hotline oder ein Hinweisgebersystem führt dazu, dass Sie eingehende Hinweise kanalisieren. Das heißt, Sie haben ein oder zwei Meldewege, bei denen Sie wissen und Ihren Mitarbeitern sagen, da kommen mögliche Meldungen ran. Und dann fängt nicht das Getuschel nach links und nach rechts an und so weiter, sondern wenn Sie einen Weg anbieten, wie Missstände Ihnen gemeldet werden, wenn die Mitarbeiter den Mut haben, sie zu melden und dazu motiviert werden, Stichwort Kultur, sei jetzt nichts mehr dazu, dann haben Sie gleich die Möglichkeit, dass diese Hinweise kanalisiert werden, nicht im Unternehmen herumwabern. Whistleblower-Meldungen oder Rückmeldungen oder die statistische Erhebung, gerade in größeren Unternehmen, wo es zu vielen Meldungen kommen, können Rückschlüsse darauf geben, wie Ihre Compliance-Struktur und Ihre Compliance-Kultur funktioniert. Wenn Sie irgendwo mal ein Problem hatten, dann haben Sie natürlich am Aufkommen der Whistleblower-Meldung möglicherweise eine Kontrollfunktion darüber, ob das denn geklappt hat, was ich im Nachgang zur Aufarbeitung dieses Sachverhalts getan habe, was die Remediation angeht, was Lessons Learned angeht. Und jetzt kommt das übliche: Minimierung rechtlicher Risiken. Klar, Sie wollen selber nicht für betriebsbezogene Verfehlungen im Unternehmen haften, das wissen wir alle. Es gibt ein Sanktionierungssystem für Geschäftsleiter, es gibt ein Sanktionierungssystem für Unternehmen, Verbandssanktionengesetz hin und her. Prinzipiell haben wir das ja von der Struktur schon und es tut auch jetzt schon weh, auch wenn das Verbandssanktionengesetz nicht kommt. Und je früher Sie betriebsbezogene Verfehlungen entdecken, für die auch Sie als Unternehmensleiter und das Unternehmen haften kann, desto besser. Bestandteil Unternehmens- und Behördenkultur. Behörde sage ich deshalb, weil das Hinweisgeberschutzgesetz und die EU-Whistleblower-Richtlinie Behörden ja ausdrücklich mit einbezieht in den Anwendungsbereich. Verpflichtet ist, soll werden, die Einführung von Whistleblower-Hotline auch für Behörden. Deshalb steht das hier mit drin. Ist wesentlicher Bestandteil der Compliance-Kultur in diesen Institutionen. Und last but not least, Sie müssen bei Ihren Stakeholdern, bei Ihren Auftraggebern immer mehr irgendwelche Eulen-Fragebögen ausfüllen. Haben Sie ein Compliance-Management-System? Haben Sie eine Geschenke- und Einladungsrichtlinie? Wenn Sie mit uns arbeiten wollen, haben Sie dies, haben Sie jenes, sind Sie vorbestraft und haben Sie zufällig auch eine Whistleblower-Hotline? Macht schon Sinn, wenn Sie da das Kreuzchen bei Ja anklicken können. Und zwar völlig unabhängig davon, ob Sie dazu gesetzlich verpflichtet sind oder nicht. Sie merken, ich bin ein Befürworter von Hinweisgebersystemen. Ich war immer kritisch eingestellt, muss ich sagen, habe aber in Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen wirklich verantwortungsvolle Unternehmen kennengelernt, mit denen man zusammen wirklich eine gute Whistleblower-Hotlines einrichten konnte, die folgende Nachteile, die immer wieder kolportiert werden und die tatsächlich auch bestehen, die dann aber auch eingefangen haben. So, jetzt kommt der rote Teil der Folie. Wie zuverlässig Meldungen sind, wie viele sachfremde Hinweise eingehen, wie Denunziantentum, Klatsch, Mobbing, Wichtigtuerei außerhalb dessen, was Sie eigentlich wissen wollen oder wissen müssen, reingeht bei Whistleblower-Hotline, können Sie selber natürlich auch steuern. Das ist auch eine Kulturfrage, es ist vor allen Dingen aber auch eine Kommunikationsfrage. Wenn Sie ein Unternehmen sind, das zum Beispiel viel mit Subunternehmern arbeitet, was ja durchaus vorkommen kann, dann kann ich Ihnen aus Erfahrung mit einem Mandanten nur sagen, wenn Sie eine Whistleblower-Hotline einführen, machen Sie klar, ob Sie diese auch für die Angestellten Ihrer Subunternehmer eröffnen oder nicht. Machen Sie klar, ob Sie auch Hinweise aus dem Arbeitsverhältnis, ich bin zu Unrecht nicht befördert worden, ich kriege zu spät meinen Lohn und so weiter, vielleicht auch von meinem Arbeitgeber, der nur Ihr Subunternehmer ist oder so, ob Sie das mit reinnehmen oder wie Sie solche Sachen, die immer aufkommen, eigentlich kanalisieren, ob Sie das von vornherein in der Kommunikation innerhalb Ihres Unternehmensverbundes, innerhalb Ihrer Lieferkette klar machen. Dann vermeiden Sie das, was ich auf der linken Seite so ein bisschen rot unterlegt habe. Warum wir jetzt zweimal Unzuverlässigkeit steht, weiß ich nicht, müssen wir mal nachgucken, aber Sie wissen, worum es geht. Ja, das Vorurteil, Whistleblower-Hotline leistet Vorschub, Denunziantentum, Klatsch, Mobbing. Das können Sie steuern und das müssen Sie steuern durch Kultur und Kommunikation. Was soll das Whistleblowing, außer dass Sie es gesetzlich möglicherweise umsetzen müssen? Es gibt Aufsätze dazu aus der Psychologie, die ich nur hobbymäßig und aus der Froschperspektive betreibe, aber die wichtig sind für uns alle, die wir Unternehmen intern oder extern beraten, zu erahnen, wie tickt unser Gegenüber, um den es geht. Und da habe ich einfach so die wichtigsten Sachen mal rausgeschrieben und hier auf diese Folie gepackt. Wie funktioniert die Psychologie des Whistleblowings und was kann ein Unternehmen daraus ziehen? Also erstmal gibt es irgendeinen Missstand bei Ihnen im Laden und die zieht die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters auf sich, dieser Missstand. Dann fragt sich der Whistleblower, was soll ich jetzt machen? Und da wird unterschieden von schlauen Menschen, als ich das bin, zwischen drei Alternativen. Die erste Alternative ist der Exit. Der Mitarbeiter kann mit diesem Missstand nicht leben. Der geht, der verlässt das Unternehmen. Nachteil, möglicherweise Abfluss von qualifiziertem Personal, ja? Möglicherweise loyalem Personal. Die zweite Alternative ist, der potenzielle Whistleblower sagt, ach, ist nicht so schlimm, oder ich halte meinen Mund, sonst kriege ich einen drauf. Ich bleibe, aber für mich ist das egal. Ich kehre das für mich unter den Teppich. Und die dritte Alternative ist das Whistleblowing, Voice. Er sagt, ich muss darüber sprechen. Das kann ich so nicht hinnehmen. Er nimmt es so wichtig, dass er sagt, irgendwem muss ich sagen. Und dann kommen Sie ins Spiel, dann müssen Sie natürlich diese Mitarbeiter auffangen, egal was für eine Meldung es ist, egal was für ein Umstand es ist. Egal, ob es Pipifax ist, einer nimmt einen Stapel Kopierpapier mit nach Hause zwischendurch mal, oder ob einer flächendeckend, Herr Renz, die Märkte manipuliert im Rahmen ihrer beaufsichtigten Finanzmarkttätigkeit. Und dann fragt er sich, wohin? Habe ich interne Stelle oder gehe ich direkt an die Staatsanwaltschaft oder an die BaFin oder ans Bundeskartellamt oder an die Bundesnetzagentur oder großer Spaß, nee, nicht oder, habe ich gerade schon gesagt, großer Spaß Bundesnetzagentur im Moment. Ne? Telekommunikationsverstöße so, großer Spaß, die finden das gerade alles gar nicht witzig, wenn Mitarbeiter an sie zukommen für das Unternehmen dann. Oder traue ich der Bananenrepublik Deutschland, ich bin ein bisschen zynisch, wir kennen uns nicht, aber traue ich der Bananenrepublik Deutschland nicht, also gehe ich gleich an die Presse, weil das für mich die höchst vertrauenswürdige Instanz ist. Der absolute Super-GAU für Ihr Unternehmen. Sie müssen diese dritte Zeile des Whistleblowers, die Voice-Zeile, müssen Sie also, Sie müssen gar nichts, ich sage nur, macht Sinn, den müssen Sie auffangen. Und dem müssen Sie was bieten. Der wird schauen, kann ich mich an dich, Arbeitgeber, wenden? Und er sollte sich an Sie wenden. Und dann wendet er sich an Sie und dann wartet er. Und wartet. Und wartet. Und wartet. Gibt es eine Rückmeldung? Gibt es irgendwelche Maßnahmen? Sieht er gar, dass irgendwas möglicherweise vertuscht wird? Wird ihm was erklärt? Wird ihm gesagt, nee, du hast leider keinen Anspruch, aus datenschutzrechtlichen Gründen darf ich dir nichts sagen, das kann ja alles sein und so weiter. Wie ist das die Reaktion des Unternehmens? Und die Reaktion des Unternehmens kann ja sein, tut mir leid, wir können dir nichts sagen, wir geben dir keine Rückmeldung, du hast keine Möglichkeit, im Personal ja andere einzunehmen, lieber Whistleblower, aber wir kümmern uns drum und er fühlt sich aufgefangen oder eben nicht. Und dann, je nachdem, wie das Unternehmen reagiert, gibt es die Gegenreaktion des Whistleblowers. Und diese Gegenreaktion führt dann wieder zum Beginn dieses Kreislaufes. Wenn die Gegenreaktion aus Sicht des Whistleblowers wieder ein Missstand ist, die kümmern sich nicht drum oder die vertuschen es gar, dann geht das wieder von vorne los. Und dann, spätestens dann, landet es bei einer Behörde oder bei einer Presse. Und wenn es wirklich nicht nur eine Lappalie ist, über die der Whistleblower sich Gedanken macht, dann baut sich das so auf. Und das ist, finde ich, ein Kreislauf, der ganz gut, wie gesagt, ich habe mir das nicht ausgedacht, ich finde es aber sehr plausibel und ist auch getragen von meinen Erfahrungen, insbesondere von den Rückmeldungen des Whistleblowers, was ist passiert. Die kann man sich gerne als Compliance Officer übers Bett hängen und sagen, das macht schon Sinn, sich darüber immer mal wieder Gedanken zu machen. Wichtig an der Stelle, es muss nicht immer alles gerechtfertigt sein, was der Whistleblower sich so denkt oder wie schlimm er die Sache hält. Es reicht aber aus, dass er mit Interna des Unternehmens an irgendwelche außenstehenden Stellen gehen könnte. Und das müssen Sie einfangen. Sie sollten die Informationshoheit darüber behalten, was in Ihrem Unternehmen abläuft. Jetzt kommen wir kurz zum Hinweisgeberschutzgesetz. Der Entwurf liegt vor. Anlass für das Hinweisgeberschutzgesetz, dass das, was ich gerade gesagt habe, versucht in einen Gesetzestext zu gießen, der recht kompliziert ist, finde ich. Anlass ist die Umsetzung der EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie. Es sollen Meldewege geregelt werden, eine Verpflichtung zur Einführung von Hinweisgebersystemen für bestimmte Unternehmen. Und ein zweites Ziel ist der Schutz von Hinweisgebern vor internen Vergeltungsmaßnahmen, Kündigung, Mobbing, Versetzung, was auch immer. Die Umsetzung des Entwurfs, die Umsetzung der EU-Hinweisgeberschutzrichtlinie durch ein Hinweisgeberschutzgesetz auf nationaler Ebene muss bis zum 17. Dezember 2021 erfolgen durch die Mitgliedstaaten. Deutschland hat den Entwurf im Bundesjustizministerium zwar schon mal geschrieben, offiziell veröffentlicht ist er bisher noch nicht. Er wabert überall so in der Gegend rum, jeder hat ihn auf dem Schreibtisch, Aber offiziell veröffentlicht ist er noch nicht und die Ressortabstimmung dauert an. Und wie man hört, so richtig einig ist man sich da nicht, genauso wenig wie beim Verbandssanktionengesetz. Und was passiert, wenn vor der Bundestagswahl das Gesetz nicht verabschiedet wird? Der Diskontinuitätsgrundsatz sagt, dann ist ein etwaig begonnenes Gesetzgebungsverfahren hinfällig. Dann muss es in der nächsten Legislaturperiode nochmal von vorne losgehen. Ich plädiere dafür, sich von dieser Timeline gedanklich zu verabschieden. Ich habe eben jetzt lang und breit darüber gesprochen, dass es aus meiner Sicht großen Sinn macht, Hinweisgebersysteme einzuführen. Und auch wenn es jetzt bis zum 17. Dezember unter Verstoß gegen EU-Richtlinien nicht klappt, macht es trotzdem Sinn, sich gedanklich damit zu beschäftigen. Das Gesetz wird kommen, denn Deutschland wird kein Sanktionsverfahren der EU riskieren. Wer wie was? Verpflichtet werden Unternehmen und Behörden ab 50 Mitarbeiter und Unternehmen bestimmter Branchen, die Finanzbranche, Versicherungsbranchen, die sind jetzt schon verpflichtet, Hinweisgebersysteme einzuführen. Es gibt eine Pflicht zur Einrichtung von Hinweisgebersystemen und es wird Schutzmaßnahmen enthalten, das Gesetz zugunsten des Hinweisgebers, Schutz vor Mobbing, habe ich schon gesagt. In welcher Form? Unternehmen und Behörden werden verpflichtet, interne Meldestellen einzuführen. Zusätzlich werden Bundesoberbehörden verpflichtet, sogenannte externe Meldestellen einzuführen. Das heißt, der Bundesdatenschutzbeauftragte, die BaFin, das Bundeskartellamt und so weiter werden Whistleblower-Stellen einführen, an die sich alle möglichen Menschen richten können, die Missstände in Unternehmen und Behörden dann melden können. Schließlich enthält das Gesetz auch die Möglichkeit der Offenlegung von Informationen. Das ist der Gang zur Presse. Das soll aber nur in absoluten Ausnahmesituationen den Schutz des Hinweisgebers auslösen. Also Hinweisgeber können sich an die unternehmensinternen Stellen Meldestellen wenden können, an externe des Bundes, externe des Landes. Die können von Landesstellen, müssen aber nicht eingerichtet werden. Oder an die Presse. Der Schutz des Hinweisgebers vor arbeitsrechtlichen Repressalien soll aber nur ausgelöst sein bei dem Gang zu internen und externen Meldestellen und beim Gang an die Presse nur in absoluten Ausnahmesituationen, nämlich wenn der Gang zur externen Meldestelle nicht erfolgreich war. 2 Jahre Umsetzungsfrist für Unternehmen ab 50, für Unternehmen mit 250 oder mehr Mitarbeitern soll die Pflicht zur Einführung von Hinweisgebersystemen schon ab dem 17. Dezember 2021 gelten. Also 2 Jahre Umsetzung für kleinere Unternehmen, sofort für mittlere und große Unternehmen. Wenn denn diese Unterscheidung so okay ist. Ich möchte an dieser Stelle kurz auf die interne Meldestelle eingehen. Das ist die Meldestelle, die Unternehmen einrichten. Die soll durch geschulte Mitarbeiter eingerichtet werden. Sie kann aber auch durch Externe eingerichtet werden. Rechtsanwälte, Ombudsmänner, es müssen keine Berufsträger sein. Das ist alles möglich. Als Meldekanäle sieht das Gesetz vor, telefonische, also mündliche, telefonische, persönliche Vorsprache, aber auch schriftlich, Post, Fax, E-Mail, aber auch webbasierte Lösungen werden vorgesehen. Auf den drittletzten Punkt möchte ich ganz kurz eingehen. Die Unternehmen sollen verpflichtet sein, den Meldungen nachzugehen und dem Whistleblower eine Rückmeldung darüber zu geben. Gibt es aber anonyme Meldungen, dann soll es keine Pflicht geben, diesen Meldungen nachzugehen. Das heißt, die Unternehmen sind nicht verpflichtet, diesen Meldungen nachzugehen. Das ist eine Besonderheit. Ob die sich so vereinbaren lässt mit den allgemeinen Regeln über die Aufsichts- und Organisationspflichtsverletzung 130 OWIG, weiß ich nicht. Die darf jedenfalls nicht beachtet werden. Wenn Sie über einen relevanten, dringlichen Verstoß durch eine anonyme Meldung Mitteilung erhalten und ins Hinweisgeberschutzgesetz schauen und sagen, oh, muss ich ja nicht nachverfolgen, weil will ich lieber unter den Tisch kehren, dann kann das natürlich gleichwohl eine Aufsichtspflichtverletzung nach 130 OWIG begründen. Und auch zivilrechtliche Haftung natürlich auslösen, wenn es zu Schäden des Unternehmens oder zu Schäden Dritter kommt. Die interne Meldung ist wie folgt zu behandeln. spätestens 7 Tage nach Eingang der Meldung muss der Whistleblower eine Bestätigung des Eingangs kriegen, anders als heute, das gibt es heute also nicht. Die Meldung muss auf Stichhaltigkeit geprüft werden, es soll Kontakt mit dem Hinweisgeber gehalten werden, es sollen Folgemaßnahmen, interne Ermittlungen, Verweis an zuständige Behörde oder eben der Abschluss des Verfahrens erfolgen und auf Kommunikationsebene soll der Whistleblower innerhalb von 3 Monaten Rückmeldung erhalten. Diese gesetzliche Vorschrift verdrängt insoweit datenschutzrechtliche Regelungen. Diese Kommunikation mit dem Hinweisgeber, Rückmeldung innerhalb von 3 Monaten, was passiert ist, die verdrängt nicht datenschutzrechtliche Regelungen, aber sie relativiert sie. Das ist in der Tat ein Problem. Wie gehen diese Rückmelde-, Informations-, Kommunikationspflichten mit dem Hinweisgeber einher, mit Datenschutz, auch mit Geschäftsgeheimnis, mit dem Geschäftsgeheimnisgesetz, mit dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen? Da wird man im Einzelfall entscheiden müssen, welche Pflichten einzuhalten sind und welche Informationen der Hinweisgeber wirklich bekommen soll. Mit Blick auf die Uhr, ich habe noch 2 Minuten, gehe ich jetzt nicht auf die externen Meldestellen beim Bund ein. Die interessieren Sie wahrscheinlich auch weniger, außer dass Ihr Whistleblower, Ihr Angestellter, sich auch an externe Meldestellen, die beim Bund teilweise schon eingerichtet sind, die BaFin zum Beispiel hat eine, schon sich auch an die melden können. Und auch da, bevor Ihr Mitarbeiter zur BaFin geht, lieber intern versuchen, die Angelegenheit zu regeln. Das Hinweisgeberschutzgesetz stellt unter den Schutz des Hinweisgeberschutzgesetzes alle Arbeitnehmer, alle Beamten, alle Auszubildenden, Selbstständige sollen auch darunter fallen, Subunternehmer und so weiter, Organmitglieder, ihre Gesellschafter, Mitarbeiter von Lieferanten und auch nahestehenden Personen von ihren Leuten. Weitere potenzielle Whistleblower können ihre Kunden und andere außenstehende Dritte sein. Aus meiner Sicht sollten sie die aufnehmen. Auch die sollten sich an sie wenden können, denn sie wollen ja potenzielle Mitteilungen über Risiken haben, egal von wem. Nur Kunden und außenstehende Dritte unterfallen natürlich nicht dem Whistleblower-Schutzgesetz, weil sie nicht schutzwürdig sind. Über den Meldegegenstand macht das Hinweisgeberschutzgesetz auch bestimmte Angaben, geht über die Whistleblower-Richtlinie der EU hinaus. Da geht es natürlich nur um Verstöße gegen das Unionsrecht. Das Hinweisgeberschutzgesetz sagt natürlich auch Straftaten, Ordnungswidrigkeiten und andere Bösigkeiten sollen gemeldet werden können und den Hinweisgeberschutz auslösen. Die Abgrenzung, darauf bin ich schon eingegangen, ist wichtig. Weitere Meldeinhalte, rein das Arbeitsverhältnis betreffende Verhalten. Ich bin nicht befördert worden, aber meine Kollegin, obwohl die doch gar nicht so gut ist wie ich und so ein Gedöns, das macht Sinn, solche Sachen dorthin zu packen, wo sie hingehören. Möglicherweise in die HR-Abteilung Ihres Unternehmens, ins Vorgesetztenverhalten, ob das Compliance oder Meldestelle relevant ist, entscheiden Sie selber im Rahmen der Gestaltung Ihrer Whistleblower-Hotline. Nur derartige Meldungen dürften nicht dem Hinweisgeberschutzgesetz unterfallen und eine Schutzwirkung auslösen. Ganz kurz von der Meldung bis zum Prozess, und da mache ich Schluss mit meinem Vortrag. Wie läuft die Einführung eines Hinweisgebersystems im Rahmen der Compliance ab? Ganz kurze Schematik nur. Erste Zeile, Sie befassen sich damit, was für ein Hinweisgebersystem führe ich ein. Nur telefonisch, mache ich es mit internen Kräften, hole ich mir einen externen Ombudsmann dazu, beauftrage ich jemanden, einen externen Dienstleister, der eine webbasierte Möglichkeit schafft. Und dann halten Sie diese Whistleblower-Hotline vor und warten mal, was da so kommt. Die Whistleblower-Hotline, und jetzt wird es blau, nimmt dann Hinweise entgegen. Die dokumentieren Sie in einer geeigneten Weise mit allen erforderlichen Angaben. Möglichst halten Sie Kontakt zum Hinweisgeber, wenn Sie Rückfragen haben, und reporten diese Hinweise je nach Schwere dann an die entsprechenden Stellen. Dabei ist das muss man sagen, datenschutzrechtlich auch immer darauf zu achten, je lapidarer, je bagatellmäßiger eine Meldung ist, desto mehr Grenzen haben Sie datenschutzrechtlich bei der Verarbeitung dieser Hinweise, insbesondere wenn es potenzielle Falschmeldungen oder Mobbingmeldungen sind. Ihr Vorstand, Ihre Geschäftsführung, gegebenenfalls der Aufsichtsrat, muss informiert werden. Das läuft üblicherweise über die Informationen des Chief Compliance Officers, wenn Sie es haben, oder die Compliance-Stelle, über was hat die Compliance gemacht. Da macht es schon Sinn, sich einen Überblick dazu zu verschaffen, wie viele Meldungen sind eigentlich über meine Whistleblower-Hotline eingegangen und was hat sie betroffen. Das ist für die Führungsaufgabe des Vorstands, Compliance gehört dazu, eine maßgebliche Information. Wenn Sie eine Meldung bekommen haben, ermitteln Sie den Sachverhalt, machen eine interne Untersuchung. Hört sich immer schrecklich an. Interne Untersuchung hört sich immer nach 40 Anwälten, die völlig wie unguided Missiles durch ihr Unternehmen durchjagen und alles umdrehen. Ich weiß nicht, Herr Renz, Sie haben ja nie irgendwelche Missstände aufzuklären, weil es ja alles gut läuft bei Ihnen. Aber wenn Sie ein Unternehmen hätten, wo das mal vorkommt, ich würde sagen, wenn eine interne Ermittlung durch externe Hilfe, durch Anwälte, also wenn Sie es nicht selber machen, sondern wenn Sie es durch Anwälte machen, ich würde mal sagen, die durchschnittliche interne Ermittlung bei uns in der Praxis sind drei Anwälte, würde ich sagen. Damit kommen Sie eigentlich klar und ein technischer Dienstleister. Das ist schon so, das ist ganz gut, wenn Sie so einen mittelschweren Sachverhalt haben. Das reicht dann auch. Wenn Sie natürlich flächendeckend weltweit Hinz und Kunst bestochen haben, um Milliardenaufträge zu kriegen, dann kann es mal ein paar mehr werden, aber dann das reicht. Also keine Angst vor einer internen Untersuchung. Halten Sie sie im Griff. Gegebenenfalls müssen Sie sich in behördlichen Verfahren vertreten lassen. Dann ist der letzte Punkt, ist total wichtig und den vergessen Sie immer. Sie nicht, keine Anwesenden, aber alle anderen vergessen den immer. Dann guckt man sich diesen Sachverhalt an, man hat es geregelt, man hat es mit den Behörden geregelt und dann muss man sich intern angucken, was kann ich daraus lernen und wie kann ich zukünftig meine Compliance aufstellen. Und dann schauen Sie mal, wie es mit der Whistleblower-Meldung ist in der Zukunft. Die sollten den Bereich dann halt wahrscheinlich nicht mehr betreffen. So, 4 Minuten überzogen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, es war trotz der Zügigkeit jetzt einigermaßen eingängig.
Das war der zweite tolle Vortrag, André. Vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, wir haben noch eine gute Viertelstunde für eine Diskussion. Mein Vorschlag wäre, dass wir jetzt so viel wie möglich Stimmen, Meinungen, Kommentare entweder zu dem, was Sie gehört haben, einholen oder dass Sie uns aus Ihrer Sicht schildern, wie Sie mit dem Thema Whistleblowing umgehen. Wer möchte?
Dann würde ich vielleicht starten. Susanna Campos-Nave von Rödel und Partner. Vielen Dank für die schönen Vorträge und die Berichte aus Ihrer Praxis. Wir vertreten ja hauptsächlich mittelständische Mandanten, also vor allem deutsche Unternehmen, die dann auch international tätig sind. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, also es interessieren sich sehr viele jetzt quasi für dieses Beratungsangebot, aber man merkt schon in den Erstgesprächen, dass im Prinzip die gesetzlichen Anforderungen mit der mittelständischen Realität kollidiert. Ja? Also wenn man denen sagt, was tatsächlich erforderlich wäre oder wünschenswert wäre, dann merkt man gleich, dass sich da gewisser Unmut breit macht, wie allgemein diesen Compliance-Thematiken. Und da wollte ich mal in die Runde fragen, ob das bei Ihnen in der Praxis auch so ist, also dass man dann auch nach wie vor mit diesen Sprüchen konfrontiert wird, naja, aber wir haben bestimmte Sachen ja immer so gemacht oder die anderen das auch so und das werden wir schon irgendwie hinbekommen, weil also wir merken auch, dass gesagt nach Dienstleistung gefragt wird, aber das jetzt nicht quasi intendiert wird, eine eigene Abteilung dafür aufzubauen, sondern einfach bestimmte Dienstleistungen in einem sehr kleinen Maße zuzukaufen.
Und da liegt natürlich eine Gefahr drin. Wenn ich das so sagen darf, wenn ich es zu klein anfasse. Wenn Sie erlauben, Herr Wiegerich, ich würde auch gerne 3 Punkte, auch wenn es noch so schwierig ist, weil sowohl der Herr Renz als auch der hochgeschätzte Kollege Sessny haben natürlich das zu einem Ding der faktischen Unmöglichkeit gemacht, noch was zu sagen, denn das waren sehr gute Beiträge, sehr umfassend und die decken sich 1:1 mit meiner Erfahrung. Ich will einfach nur 3 Punkte machen. Ich glaube, was auch dem Mittelstand hilft, ist, ihm klarzumachen, dass das jetzt keine europäische oder deutsche Sonderlocke ist, sondern das ist ein Weltstandard. Das ist eine internationale Best Practice. Ich rufe einfach mal auf 2002, 21. Juli, Sarbanes-Oxley. Also es gibt einen Haufen Unternehmen, die entweder direkt oder zumindest über die Supply Chain am Fliegenfänger von Sarbanes-Oxley und dann auch 2008 von Dodd-Frank hängen. Und es ist nicht gering zu schätzen, wenn Sie sich angucken, was über den Dodd-Frank-Act da an Whistleblowing-Bounties kommt. Das geht in die Millionen. 10-30% einer Bußsumme kann da zugesprochen werden, wenn eben nicht nachgewiesen wird, dass es eine interne Meldestelle hätte geben können. Das kann auch mal einen deutschen Mittelständler vielleicht in die Bredouille namens FCPA oder UK Bribery Act bringen. Und außerdem, wenn wir mal über den reinschauen, Loi de Vigilance gibt es seit 2017, also ich denke mal, das ist jetzt wirklich nicht mehr die Zeit, dieses Thema in die Fundamentalopposition zu bringen und zu bekämpfen, sondern einfach die Energie darauf zu lenken, es so gut wie möglich umzusetzen. Und da hat auch der Cessny absolut recht, so schnell wie möglich, so gut wie möglich umzusetzen. Was heißt so schnell wie möglich, so gut wie möglich? Es ist ein Systemthema. Und da liegt auch genau, was Sie eben gesagt haben, Frau Campos-Nabe, eine Gefahr drin, dass ich es zu klein anfasse und zu sagen, ich mache jetzt da einen vielleicht perfekten Whistleblowing-Prozess, sowohl technisch als auch juristisch. Aber es ist halt nur der Whistleblowing-Prozess, es ist nichts vorne dran, nichts hinten dran. Das ist ein CMS-Thema und CMS hat eine Prevent, eine Detect und eine Response-Seite und da ist in der Mitte vielleicht Whistleblowing, aber Sie brauchen Training, Sie brauchen einen Sanktionskatalog, Sie brauchen Prozesse, die ineinander greifen, Sie brauchen Menschen und kompetente Verantwortliche, die da drauf schauen. Und was ich auch finde, was in Deutschland leider ein Stück weit unausgeprägt ist, ist dieses Denken des Testens, des Weiterentwickelns und des Selbsttestens. Wo bin ich, wo muss ich mich weiterentwickeln? Denn wenn Sie sich nicht testen, sie werden getestet. Ob das die freie Presse ist, die irgendwann mal bei Ihnen anruft, oder ob das dann vielleicht doch eine US-Behörde ist, die ziemlich genau weiß, wo sie hinschauen muss. Also dieses Self-Testing ist ganz, ganz wichtig und deswegen auch lieber weniger versprechen, als man dann vielleicht am Ende gar nicht halten kann. Was ich momentan sehe, ist, dass viele Unternehmen nach wie vor behaupten, sie können anonym. Und wenn du genauer fragst, das ist ja gar nicht anonym, was die Technik da kann oder der Prozess. Also deswegen lieber bei vertraulich bleiben, aber das vertraulich können sie dann auch halten. Also das ist noch so eine Praxiserfahrung. Und dann möchte ich noch ganz zum Schluss auf das Kulturthema eingehen. Mir ist vollkommen klar, dass der Mittelstand da auch tendenziell erstmal sagt, Whistleblowing, das ist was für Siemens, vielleicht für einen Daimler und gut ist, aber nicht für mich. Ich denke, es ist immer die Frage der Ansprache. Wie versuchen Sie dieses vielleicht komplexe Thema so hilfreich wie möglich rüberzubringen und auf die Benefits abzustellen und nicht auf den Schmerz, der mit so einem Thema kommt? Ich glaube, wir sind doch in Deutschland nicht nur Exportweltmeister, sondern wir sind auch Qualitätsführer. Wir werden die Preisschlacht nicht gewinnen. Nicht gegen Asien, nicht gegen USA. Wir werden nur über Qualität kommen. Und ich glaube, da liegt ein ganz wichtiger Punkt, denn wie komme ich denn zu der Top-Qualität in meinem Produkt, das Beste oder nichts, wie meine alte Firma gesagt hätte. Unter anderem über, der Herr Renz hat am Anfang den sehr wichtigen Punkt gemacht, über die Kultur zu sagen, ich erwarte von mir, dass meine Mitarbeiter über Missstände auch tatsächlich sprechen. Und ob ich das jetzt Failure-Tolerant Leadership nenne oder Speak-Up-Culture oder wirklich explizit das ganze Unternehmen so bürste, dass jeder den Mund aufmacht, wenn es nötig ist, zu Qualitätsthemen, zum KVP-Prozess. Ein jeder Mittelständler, der in der Technik zu Hause ist, kennt das kontinuierliche Verbesserungswesen im Unternehmen als Prozess. Wie können Sie denn bitte auf der einen Seite offen sein wollen, wenn es um die Technik geht, um das Produkt und auf der anderen Seite bei der Kultur und bei der Compliance wollen Sie es nicht. Das passt doch nicht zusammen. Deswegen ist für mich ganz klar, wenn ich richtig das antexte und auch von der Leadership her, vom Tone from the Top, vom Vorbildverhalten mitgehe, dann ist es ein ganz wirkungsmächtiges Tool, was gar nicht überjuristisch präsentiert werden muss. Und dann ist es auch ein Erfolgsfaktor, aber auch nur dann.
Vielen Dank für den Impuls, Herr Mayer. Herr Gonert, bevor ich Ihnen das Wort gebe, würde ich gerne mal kurz auf die Unternehmensseite wechseln. Wir haben Herrn Dr. Grosche im Call, den Chief Compliance Officer von Remondis. Herr Grosche, darf ich Sie auf die Bühne rufen?
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne. Sie wollten bestimmt mal hören, wie gehen wir mit dem Thema um?
Ja, genau.
Also wir machen es so, dass wir zum einen natürlich die Gesetzgebung sehr deutlich verfolgen und schauen, machen wir all das, was wir machen müssen oder wie sich die Gesetzgebung entwickelt und stellen dann fest, glücklicherweise ist dem so. Aber nach oben ist natürlich immer ganz viel Luft. Und für uns stellt sich auch die Frage, wie viel macht man jetzt in diesem Bereich? Wenn man die Gesetzgebung genügt, muss es ja noch unbedingt nicht genug sein fürs Unternehmen. Ich glaube, jedes Unternehmen muss sich selbst die Frage stellen, was will man damit denn erreichen? Die ganzen Vorteile hat der Cessny ja sehr schön eben auch dargestellt, die das Unternehmen hat. Das Wichtigste ist ja, man möchte einfach vermeiden, dass ein Reputationsverlust droht, indem man selbst mit dem Thema sich beschäftigt. Und das hat, glaube ich, eigentlich jedes Unternehmen schon in die Hand genommen, bevor es überhaupt einen solchen Gesetzesentwurf gegeben hat, wenn es ordentlich aufgestellt ist, auch compliance-mäßig. Von daher ist es aus meiner Sicht jetzt nichts Neues und auch kein großes Hexenwerk, was uns da erwartet. Und ich möchte auch so ein bisschen die Angst nehmen, was angesprochen wird für den Mittelständler. Also man macht natürlich, man kommt dem Gesetzestext schon nach, wenn man irgendwo nur eine kleine Box hinstellt. Das sollte aber auch nicht so der Punkt sein. Aber wenn man innerhalb des Unternehmens tatsächlich den Leuten einfach sagt, wir haben eine Stelle, an die ihr euch wenden könnt und vielleicht dann eben auch nochmal darstellt, wie mit solchen Informationen umgegangen wird, dann ist, glaube ich, schon mal auch im Mittelstand viel getan. Und damit kommt man eigentlich auch schon dem Zweck des Gesetzes nach.
Ach so, warten Sie mal gerade.
Vielen Dank, Herr Grosche. Carsten, man hört dich gerade. Dabei wollen wir Herrn Grunert hören. Bitte. Herr Grunert, möchten Sie?
Ich versuche es mal. Kann man mich hören?
Ja, jetzt ja. Ja,
wunderbar. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Ja, werte Kollegen, ganz herzlichen Dank. Ich fand das auch tolle Vorträge, die klar vor Augen führen, was die Vorteile sind. Und Frau Campos-Nabe, Ihre Bedenken aus dem Rahmen, aus den Kreisen des Mittelstandes, des sogenannten, sind mir wohl bekannt. Insbesondere so der Spruch, naja, das will ich doch lieber alles gar nicht wissen, was bei mir im Unternehmen so läuft. Ja, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Aber da kaufe ich mir natürlich ein Riesenhaftungsthema ein. Ja, ich will das wissen. Ich will es nämlich wissen, denn nur wenn ich es weiß, dann kann ich dem effizient und effektiv auch begegnen. Und dann ist klar, und das geht in die Richtung, naja, was sagt mir denn das Gesetz? Was ist so der Mindeststandard? Herr Czesny, Sie haben es wunderbar ausgeführt. Ich muss natürlich dann mehr machen und Herr Mayer auch. Ja? Wenn ich dann ein Hinweisgebersystem habe und die Hinweise kommen rein, dann brauche ich die Ressourcen, um denen auch nachzugehen. Ja? Es ist ja furchtbar, wenn die sich auf meinem Schreibtisch stapeln, wochenlang, monatelang, ein halbes Jahr lang, ein Jahr lang. Das ist ja noch viel schlimmer, als wenn ich sie gar nicht gehabt hätte, die Hinweise. Ja? Ja. Das heißt, die Ressourcen müssen da sein, spricht dann sehr, sehr viel dafür, das zu kanalisieren in einen Workflow, der alles zusammennimmt. Möglicherweise wird dann ein Mitarbeiter noch verpflichtet, andere Meldungen, die man bekommt, da auch noch einzupflegen, ja, damit man wenigstens den Überblick behält in seinem Workflow. Und die heute am Markt befindlichen Systeme bieten das ja normalerweise auch, dass sie hinten an die Meldung direkt schon den Workflow der internen Ermittlung, zumindest der entsprechenden Dokumentation dazu angeschlossen haben. Und das ist auch völlig richtig so. Und einen Punkt wollte ich noch bringen, auch in Richtung Mittelstand. Wir kennen alle die Diskussion um das Lieferkettengesetz. Ja, das war für morgen auf der Agenda des Deutschen Bundestages für die zweite, dritte Lesung. Ich weiß jetzt nicht, ist plötzlich wieder runtergerutscht gestern, was damit passiert morgen. Aber wenn das kommt, dann bin ich als Unternehmen, das in diesen Anwendungsbereich fällt, natürlich auch verpflichtet, einen Beschwerdemechanismus einzurichten. Ein Whistleblowing-System, nichts anderes. Ja? Spricht absolut dafür, als Unternehmen sich damit jetzt zu beschäftigen, egal wann das deutsche Gesetz kommt, denn die Richtlinie für den Bereich EU-Recht kommt sowieso und wird unmittelbar anwendbar sein ab 17. Dezember. Zum Zweiten, ich muss es sowieso machen, weil ich es will, weil es in meinem besten Interesse ist. Zum Dritten, das Lieferkettengesetz wird es mir irgendwann sowieso vorschreiben, denn auch das wird nicht nur die großen Unternehmen treffen, im ersten Schritt und im zweiten die etwas kleineren, sondern sofort natürlich auch die weiteren Glieder in der Lieferkette, die kleineren, die Mittelständler, die irgendwie an die großen OEMs berichten und selbstverständlich vertraglich verpflichtet werden, sich auch an all diese Standards zu halten und auch die eigene Lieferkette entsprechend anzuschauen, selbst wenn sie nicht direkt reinfallen.
Vielen Dank. Vielen Dank für den Impuls. Herr Leisch, bevor ich Ihnen das Wort gebe, würde ich gerne nochmal auf die Unternehmensseite wechseln. Wir haben in unserer Runde Herrn Philipp Becker, der uns hoffentlich berichten möchte, wie man bei der Zürich-Versicherung in der schönen Schweiz mit dem Thema Whistleblowing umgeht. Herr Becker, bitte.
Das mache ich sehr gerne, genau. Ich bin, wie Sie schon sagten, in der Schweiz, das ist auf Gruppenebene tätig, bin also jetzt nicht der Sprecher hier für unsere deutsche Geschäftseinheit, die natürlich selber eine Rechtsabteilung hat und auch sich mit der Thematik natürlich auseinandersetzt. Wir auf der Gruppenstufe sehen uns natürlich das Thema Whistleblowing Directive an und schauen, dass wir da einen globalen Approach finden können und unsere Group Policies entsprechend anpassen können, dass die auch der Whistleblowing Directive da Genüge tun. Wir haben, Sie haben die einschlägigen Gesetze vorhin wurden schon angesprochen, SOX und Dodd-Frank, sind wir natürlich, haben wir schon ein recht umfassendes Whistleblowing-System. Wir nutzen da die Software von NAVEX oder den NAVEX als Service Provider und haben das also outgesourced, das Ganze. Haben interne Regelwerke, Richtlinien, wie dann mit den Investigations oder mit den Meldungen zunächst umgegangen wird, wie das dann triagiert wird, ob das Legal untersucht, ob das Compliance untersucht oder ein Audit abgegeben wird oder möglicherweise eine Claims-Sache ist, dass wir das dann an Claims weitergeben. Oder aber bei uns sind es eigentlich 80% der Fälle, die da reinkommen, sind HR-Matter, Bad Management irgendwie in irgendwelcher Form auch immer, die geben wir dann an HR weiter und die schauen sich die Sachen an, die von Herrn Cheney, ich weiß nicht, wenn ich den Nachnamen falsch ausspreche, angesprochenen Punkte, dass wir da Mobbing haben über die Whistleblowing Hotline, also sprich, dass falsche Meldungen da reinkommen oder sowas betrieben wird, das sehen wir gar nicht, sowohl bei den anonymen Meldungen auch als bei denen, die tatsächlich namentlich reingehen. Das ist ein Phänomen, das sehen wir gar nicht. Also, dass da die Whistleblowing-Hotline missbraucht wird, um Leute zu diskreditieren. So viel vielleicht zu unserem momentanen Setup. Wir machen uns natürlich jetzt Gedanken, wie müssen wir Anpassungen vornehmen an unserem schon wirklich sehr, sehr umfangreichen System und stehen jetzt hier vor der Frage, wie ist eigentlich die Directive bzw. das deutsche Gesetz dahingehend zu interpretieren, ob wir jetzt für jede Entity wirklich ein eigenes Meldesystem brauchen oder ob unser gruppenweites Meldesystem eigentlich den Anforderungen genügt. Da stehen wir gerade an einer Weiche und verzweifeln. Also ne, verzweifeln würde ich jetzt nicht sagen, aber machen uns da Gedanken, was man jetzt eigentlich wirklich machen muss. Also braucht unsere deutsche Einheit ein eigenes NAVEX oder unsere, also UK ist ja ausgenommen, aber Italien, Österreich und sonst was oder reicht es, dass wir das so inhaltlich separieren? Man spricht da bei NAVEX von Tiers. Ich weiß nicht, wer das noch verwendet, das System von Ihnen. Das wäre so eine Frage, die für uns momentan aktuell relevant ist.
Herr Becker, vielen Dank dafür. Meine Damen und Herren, wir haben jetzt noch eine Minute, aber zum einen steht das Frankfurter Nordend noch, zum anderen wartet Herr Leisch. Also ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal ein bisschen weiter, wenn Sie einverstanden sind. Herr Leisch, bitte. Jetzt hören wir Sie noch nicht.
Ja, vielen Dank, Herr Wegerich. Ich habe vielleicht noch zwei kleine Punkte zur Ergänzung der Vorträge. Der eine Punkt ist, warum ein Whistleblowing-System, wenn man auf den neuesten Bericht der Association der Certified Fraud Examiners schaut, können Sie im Internet ziehen, das heißt Report to the Nations, kann man feststellen, dass 43% der aufgeklärten internen Fraud-Fälle über Hinweise reingekommen sind. Das ist mit weitem Abstand das wirksamste Mittel, um Betrug, Korruption im Unternehmen aufzuklären. Danach kommt die interne Revision mit 15% und das, womit wir uns oft beschäftigen, nämlich das Monitoring, die Second Line of Defense, die trägt mit 3% zur Aufklärung bei. Das ist also gewaltig, was Sie erreichen können. Und wenn Sie den Report weiter anschauen, sehen Sie eine zweite Zahl. Der Schaden bei Unternehmen ohne eine solche Hotline ist im Schnitt, und die Basis sind 2500 untersuchte Fälle im Jahr 2020, ist im Schnitt doppelt so hoch als bei Unternehmen, die eine Whistleblowing-Hotline in den Funktionierenden haben. Das sind Zahlen, wirtschaftliche, harte Zahlen, die einen dazu bewegen können, das einzuführen. Ich halte das für ziemlich überzeugend, diese Zahlen. Ein zweiter Punkt, Diskussionskultur, Herr Renz, vielen Dank, dass Sie das Thema aufgebracht haben. Die Frage ist, wie schafft man Diskussionskultur? Wie schafft man das? Und wir haben mal für ein großes US-amerikanisches Defense-Unternehmen so ein Hinweisgebersystem eingeführt und das hat sich schlagartig verbessert in dem Moment, in dem das Unternehmen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gezeigt hat, was sie mit den Informationen machen, auf anonymisierter Basis. Aber jeder Mitarbeiter konnte sehen, da sind so und so viele Informationen reingegangen, die sind in dieser Art und Weise bearbeitet worden, das haben wir gemacht, das sind die Folgen gewesen und damit schafft man Vertrauen. Wie schaffe ich Vertrauen in ein System, das für mich erstmal eine Blackbox ist? Das ist die Aufgabe, das ist eine kommunikative Aufgabe und das ist eine sehr schwierige Aufgabe und das ist der wichtigste Punkt bei der Einführung eines Hinweisgebersystems, weil auch das, was Herr Szczesny gesagt hat, dass wir, auch ich sehe das, wir haben große Unternehmen, da geht in einem Jahr nicht ein einziger Hinweis ein und das kann nicht sein. Nur diese beiden Punkte. Vielen Dank.
Ja, toll. Vielen Dank, Herr Leisch, dass Sie das mit uns geteilt haben. Ich würde gerne Frau Holloch fragen, ob sie Lust hat, uns zu berichten. Frau Holloch, Sie haben viel gesehen im Bereich Compliance, auf der Unternehmensseite, in amerikanischen Großkanzleien und jetzt machen Sie so spannende Dinge wie eine eigene Boutique in Düsseldorf, aber dazu wollte ich jetzt nicht sprechen, sondern lieber von Ihnen zum Thema etwas hören, wenn Sie möchten. Und wenn Sie noch da sind?
Ja, selbstverständlich. Vielen Dank. Ich wollte hier eine Lanze für die Hinweisgeber brechen. Ja, also inzwischen lösen bei mir so Stellungnahmen wie Hinweisgeber sind Verräter und Denunzianten wie so ein Pavlovscher Reflex ein vehementes Kopfschütteln aus. Ich arbeite seit vielen Jahren auch mit Hinweisgebern und ich habe tiefen Respekt vor den Menschen, die ich da kennengelernt habe. Das sind oft Menschen, die sehr starke Werteorientierung haben und die, obwohl sie zum Teil massive Nachteile dadurch erleiden oder sich in Risiken begeben, die sie zu Beginn noch gar nicht abschätzen können, etwas melden, was wirklich in den Fällen, die ich gesehen habe, den Unternehmen, die ich vertreten habe, wirklich geholfen hat, Missstände aufzuklären, Gefahren zu beseitigen und einfach hinterher auch besser zu arbeiten und bessere Unternehmen zu sein und zum Teil auch erhebliche Kosten zu sparen. Also ein Beispiel, mein Lieblingsbeispiel, wir hatten einen Fall, da ging es unter anderem um kreative Gestaltung von Reisekostenabrechnungen im größeren Stile und die Kosten unserer Ermittlung hat sich das Unternehmen innerhalb eines Jahres durch einen Rückgang von 30% der Reisekosten im gesamten Unternehmen wieder nicht nur amortisiert, sondern sogar sozusagen stand gut da. Also Hinweisgeber sind, wie ich sie kennengelernt habe, wirklich sehr, sehr gewissenhafte Menschen. Natürlich gibt es Fälle, die vielleicht nicht klassisch in diesen Hinweisgeberbereich fallen, also Menschen, die sich beschweren wollen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die gerade in der Trennungsphase sind und vielleicht auch mal was berichten wollen, was sie nur persönlich als Unrecht empfinden. Aber das kann man als Unternehmen wirklich gut wegstecken. Ja, das ist ein kleiner einstelliger Prozentsatz an Meldungen, die nicht relevant sind. Und ich verstehe Unternehmen, ehrlich gesagt, nicht, die auf diesen wahnsinnigen Schatz von Informationen verzichten wollen. Denn sie haben dann, wenn sie Hinweisgeber nicht ernst nehmen und auch diese Meldungen nicht annehmen von ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, haben sie Mitarbeiter, die möglicherweise sehr unzufrieden sind, die vielleicht innerlich kündigen, die auch ein schlechtes Image über das Unternehmen haben. Und wir haben gerade gesehen, einige Kollegen haben es gerade erwähnt, es gibt andere Gesetze, die sowieso schon Beschwerdemanagement vorsehen. Ja, also der bürokratische Aufwand, so wie es neulich jemand aus politischer Ebene formulierte, ich halte das für gering. Und der Gewinn, ja, der eine Kollege sagte gerade, 43% der Betrugs- oder Wirtschaftskriminalitätsfälle werden durch Hinweisgeber aufgeklärt, ist so enorm, dass jedes Unternehmen einfach unternehmerisch ja, eine dumme Entscheidung treffen würde, wenn sie kein Meldesystem einführen.
Frau Loh, vielen Dank dafür. Das war nochmal ein schöner neuer Aspekt. Wir haben 5:05. Sie laufen nicht in Scharen weg. Das lässt mich hoffen, dass Sie zum Beispiel noch David Garemann hören möchten. David, magst du uns berichten, wie er bei der AOK Hessen mit dem Thema umgeht?
Ja, kann mich hören. Sehr gut. Ja, also das Thema Whistleblowing ist für mich eines der allerwichtigsten Punkte, auch der Grund, warum ich seit 10 Jahren Compliance mache. Und wir haben, ohne dass wir eine explizite rechtliche Verpflichtung haben, bereits seit 2016 ein Hinweisgebersystem, das wir Compliance Forum nennen, um diesen Begriff des ja, sagen wir, Denunziantentums vielleicht etwas abzuschwächen. Und ich bin ganz heiß, sage ich, wenn ich das so sagen darf, auf die Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes, was jetzt etwas ins Stocken gekommen ist. Und ich passe gerade unsere Richtlinie zur Nutzung des Hinweisgebersystems akribisch, so wie André Chesney das uns schön gezeigt hat, auf die absehbaren Forderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes an. Ich finde das eigentlich gar nicht problematisch. Was mir etwas Sorgen macht, das sind drei Punkte. Das eine ist, wenn Hinweise reinkommen, eine sehr gute Investigation dran zu setzen, bestenfalls nach den mittlerweile recht alten PAC-Standards, aber auch der sehr guten DIKO-Richtlinie zum Thema interne Untersuchung. Das heißt, die Geister, die ich rief, ich muss dann auch liefern, wenn Hinweise kommen. Und zwar zwei, drei Dinge, die die Experten im Bereich ja gut kennen. Die Frage, darf ein Beschuldigter Unmengen an Daten auf Basis von DSVGO, ich glaube 15 DSVGO herausverlangen und blockiert das dann ein ganzes Unternehmen, weil jemand sagt, ich möchte alle E-Mails und alle Unterlagen der letzten 15 Jahre haben. Da hat aber, glaube ich, das Bundesarbeitsgericht sich im April nochmal mit einer Tendenz zumindest zu positioniert. Also vielleicht ein Satz, um die Zeit nicht zu verzieren. Wir schulden es den Whistleblowern, die ganz böse auf dem Arbeitsmarkt runtergefallen sind. Ich erinnere an die Altenpflegerin Heinisch. Wir schulden es solchen Leuten, dass wir in den Unternehmen, wo wir die Möglichkeit haben, solide und ehrliche Hinweisgebersysteme implementieren und bitte auch ohne, dass der Gesetzgeber den Druck macht, sondern aus innerer intrinsischer Motivation heraus, weil dies der richtige Weg ist.
David, vielen Dank. Wir haben noch zwei Meldungen. Tom Woodson war etwas schneller als Herr Litzka und Frau Glattstein. Und dann würde ich vorschlagen, machen wir das genau in der Reihenfolge. Tom, bitte.
Ja, hallo Thomas, hallo Herr Cisney und auch hallo Hartmut. Zum Missbrauch ganz kurz. Beim Einführen von Whistleblower-Hotlines ist es in der Regel so, dass tatsächlich am Anfang versucht wird, das zu nutzen als Medium, um andere anzuschwärzen. Das regelt sich in der Relation recht schnell, wenn professionell abgearbeitet wird. Das ist das eine. Am Anfang steht ja immer so eine Anlaufzeit, in der alles Mögliche gemeldet wird. Die Qualität und die Quantität der Meldung hängt ganz ab, wie das dann behandelt wird von den jeweiligen, die das aufnehmen und aber auch dann später durchermitteln. Und da ist ja schon ein Unterschied, ob das jetzt ein HR-Thema ist, von der HR-Abteilung vielleicht bearbeitet wird, ein Diebstahlunterschlagung oder vielleicht sogar ein Misstatement in Books and Records. Jeder arbeitet das unterschiedlich professionell ab. Deswegen von mir der Hinweis, ganz grundsätzlich ist es wichtig, dass der Eingang ins System und der Ausgang aus dem System von den gleichen oder ähnlichen Leuten bearbeitet wird und damit die Qualität im Standard, im Durchschnitt gewährleistet werden kann. Ein Thema noch zur Remediation, das hat der Cessny auch richtig angesprochen. Die Lessons learned, die Remediation, wenn das nicht richtig abgearbeitet wird, ist die beste Investigation nichts gewesen. Also wir haben ganz oft Investigations gehabt, da kamen tolle Sachen raus, erstens, zweitens, drittens, viertens. Davon war eins der Disciplinary Sanction, die Person wurde entlassen und der Rest wurde nicht abgearbeitet. Das heißt, zwei Jahre später war das Gleiche immer noch vorhanden, also das gleiche Problem. Ist nicht gut, wenn später mal was passiert und dann die Behörde vor der Tür steht und sieht, wir hatten das Thema schon und haben es nicht ordentlich abgearbeitet. Und zuletzt noch zum Öffnen der Hotline für Mitarbeiter an Businesspartner. Also eine Third Parties, mit denen man Verträge schließt auf Lieferanten oder auf Supplier, auf Kundenseite. Ja, unbedingt. Das ist mittlerweile aus meiner Sicht auch nicht mehr wegzudenken im Business Partner Code of Conduct. Das ist also Standard heutzutage.
Tom, vielen Dank. Frau Glattstein, Herr Litzka, jetzt habe ich Sie lange warten lassen und jetzt bitte ich Sie auch noch um ein kurzes Statement.
Natürlich ganz kurz. Zunächst danke für die Beiträge bislang. Ich wollte noch auf eine Sache hinweisen, und zwar die Betriebsräte, Mitarbeitervertretungen, so ist mein Eindruck, sind mittlerweile durchaus positiv gegenüber solchen Systemen, insbesondere weil sie eben dann Anlaufstellen neben sich auch sozusagen haben für die Mitarbeiter. Der größte Vorbehalt ist meines Erachtens immer noch bei der Frage der Anonymität von Hinweisen, also dieses Denunziantentum, wo wir natürlich aufgrund der Geschichte in Deutschland ein besonderes Problem wahrscheinlich haben. Aber man muss den Verantwortlichen im Unternehmen natürlich auch immer sagen, der Fundus der anonymen Hinweise neben den nicht anonymen, also offengelegten, der ist natürlich schon groß. Bei großen Unternehmen, ich habe Erfahrungswerte aus Börsenunternehmen, da ist es so, 60 anonym, 40 nicht anonym. Und das auch, wie Frau Hott auch schon gesagt hat, das ist halt ein Schatz. Man muss sich darauf bewusst sein, verzichtet oder hat man die, kann man es sich leisten, darauf zu verzichten. Und ein weiteres Argument für Bedenkenträger gegen anonyme Hinweise ist, wenn es gut bearbeitet wird, ist es sehr häufig so, dass die Anonymität mit Einverständnis des Anzeigenden auch sehr schnell aufgehoben wird. Und dann kann man ja normal weiterarbeiten, wie mit einem, ja, Anführungsstrichen, mit offenem Visier agierenden. Also insofern schon ein Plädoyer auch für die anonymen Hinweise, weil bei allen Tone of the Top und guter Kultur, die man versucht von oben zu verordnen, wenn man es frisch einführt oder wenn man es noch nicht so lange hat, die Bedenken der Leute, die im Zweifel ihren Job riskieren oder ihre Umwelt riskieren, die sind einfach da. Deswegen muss man die anonymen Hinweise auf jeden Fall mit in so ein System aufnehmen.
Das war der Digitalk zu dem spannenden Thema How to Whistleblowing, was auf Unternehmen und Sozietäten zukommt. Die dazugehörige Präsentation finden Sie ebenfalls auf unserer Webseite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald.